Sie hören die Live-Aufnahme einer Predigt von Pfarrer Samuel Schmid. Sie hören den ersten Teil dieser Predigt.
Wir kommen zu unserer heutigen Textlesung und lesen aus Hiob Kapitel 42, die Verse 1 bis 17. Hiob 42, die Verse 1 bis 17. Und Hiob antwortete dem Herrn und sprach: Ich erkenne, dass du alles vermagst. Und nichts, das du dir vorgenommen, ist dir zu schwer. Wer ist der, der den Ratschluss verhüllt mit Worten ohne Verstand? Darum habe ich unweise geredet, was mir zu hoch ist und ich nicht verstehe. So höre nun, lass mich reden. Ich will dich fragen, lehre mich. Ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Darum spreche ich mich schuldig und tue Buße in Staub und Asche. Als nun der Herr diese Worte mit Hiob geredet hatte, sprach er zu Eliphas von Teman: Mein Zorn ist entbrannt über dich und über deine beiden Freunde, denn ihr habt nicht recht von mir geredet, wie mein Knecht Hiob. So nehmt nun 7 junge Stiere und 7 Widder und geht hin zu meinem Knecht Hiob und opfert Brandopfer für euch. Aber mein Knecht Hiob soll für euch Fürbitte tun. Denn ihn will ich erhören, dass ich nicht töricht an euch handle. Denn ihr habt nicht recht von mir geredet, wie mein Knecht Hiob. Da gingen hin Eliphas von Teman, Bildad von Schuach und Zophar von Naama und taten, wie der Herr ihnen gesagt hatte. Und der Herr erhörte Hiob. Und der Herr wandte das Geschick Hiobs, als er für seine Freunde Fürbitte tat. Und der Herr gab Hiob doppelt so viel, wie er gehabt hatte. Und es kamen zu ihm alle seine Brüder und alle seine Schwestern und alle, die ihn früher gekannt hatten, und aßen mit ihm in seinem Hause und sprachen ihm zu und trösteten ihn über alles Unglück, das der Herr über ihn hatte kommen lassen. Und ein jeder gab ihm ein Goldstück und einen goldenen Ring. Und der Herr segnete Hiob fortan mehr als einst, so dass er 14.000 Schafe kriegte und 6.000 Kamele und 1.000 Jochrinder und 1.000 Eselinnen. Und er bekam 7 Söhne und 3 Töchter und nannte die erste Jemima, die zweite Kitzia und die dritte Keren-Hapuch. Und es gab keine so schönen Frauen im ganzen Lande wie die Töchter Hiobs. Und ihr Vater gab ihnen Erbteil unter ihren Brüdern. Und Hiob lebte danach 140 Jahre und sah Kinder und Kindeskinder bis in das 4. Glied. Und Hiob starb alt und lebenssatt. Amen. Meine Lieben, Hand aufs Herz, wann haben Sie das letzte Mal das Buch Hiob gelesen? Wahrscheinlich bei den meisten von uns müssten wir schon ziemlich stark uns erinnern und zurückbesinnen, wann es war. Und ich meine nicht einfach nur so einige besonders schöne Verse aus dem Buch Hiob, sondern wirklich das ganze Buch, 42 Kapitel. Das Buch Hiob ist ein sehr interessantes Buch. Es gehört zu den ältesten Büchern in der Bibel und es zeigt sehr praktisch, sehr anschaulich und sehr lebensnah Situationen und Fragen, die sich auch heute stellen. Wir werden erkennen, dass dieses, eben eines der ältesten Bücher der Bibel, top aktuell ist und auf die brennenden und aktuellen Fragen der heutigen Zeit ganz genau Antwort gibt. Wir werden uns ganz besonders mit Kapitel 42 befassen, aber wir halten auch einen Gesamtüberblick über das Buch Hiob und das Leben von Hiob. Wir werden damit etwas durch das Buch hindurchhüpfen und verschiedene Bibelstellen aus diesem Buch miteinander betrachten. Hiob ist uns bekannt als Mensch, der besonders gelitten hat. Als Mensch, der besonders schwere Momente erlebt hat. Als Mensch, der auch ausgehalten hat in diesen schweren Momenten. Wir wollen sehen, wie es dazu kam, was denn diese schweren Momente waren und wie er wieder da rauskam. Wenn wir das Buch Hiob betrachten, dann wollen wir ganz grob 5 verschiedene Phasen im Leben von Hiob miteinander anschauen. 5 verschiedene Etappen. Die erste Etappe beginnt mit Kapitel 1. Dort wird beschrieben, wie Hiob eingestellt war. Es war ein Mann im Lande Uz, der hieß Hiob. Der war fromm und rechtschaffen, gottesfürchtig und mied das Böse. Das ist die Bezeichnung, die Beschreibung eines Menschen, dessen aufrichtiges Verlangen es war, Gott wohlgefällig zu leben. Er sagte nicht, ich will mich selber verwirklichen. Ich will selber groß werden. Ich will meine eigenen Ziele verfolgen und erreichen. Sondern sein Anliegen war, rechtschaffen zu leben, fromm zu leben, gottesfürchtig. So, dass Gott an ihm Freude haben kann. Dass er zur Ehre Gottes da ist. Wenn wir die kommenden Ausführungen und Etappen im Leben Hiobs miteinander betrachten, ist es wichtig, dass wir diese Grundlage zuerst vor Augen haben und diese Grundlage auch leben. Und legen. Hiob war fromm, rechtschaffen, gottesfürchtig und mied das Böse. Das war seine Lebensgrundlage. Wir wollen uns die Frage stellen, was ist unsere Lebensgrundlage? Könnte Gott das auch über uns sagen, dass wir fromm, rechtschaffen, gottesfürchtig sind, dass wir das Böse meiden? Oder meiden wir das Böse nur dann, wenn es jemand sehen könnte? Aber in unseren Gedanken meiden wir das Böse nicht, sondern lassen dem Bösen freien Lauf. Sind wir wirklich fromm? Das heißt, ist unser Leben von der Gemeinschaft mit unserem Erlöser geprägt? Unser Denken, unser Handeln von ihm bestimmt? Sind wir rechtschaffen? Und nach dem Neuen Testament bedeutet das, dass wir gerecht gemacht sind durch das vollkommene Opfer, das ein für alle Mal für uns vollbracht wurde. Jesus Christus, das Lamm Gottes, das sich am Kreuz für uns gegeben hat. Er macht uns rechtschaffen. Er schenkt uns die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Römer 1. Haben wir diese Rechtschaffenheit, dieses gerecht gemacht worden sein durch Jesus Christus angenommen? Sind wir gottesfürchtig? Sind wir uns bewusst, dass es darum geht, vor dem dreimal heiligen Gott zu leben, dem Schöpfer Himmels und der Erde, vor unserem Herrn Jesus Christus, der sich ganz für uns gegeben hat. Sehr häufig fehlt es heute an verschiedensten Orten an der Gottesfurcht. Man ist sich nicht bewusst, dass wir es mit dem dreimal heiligen Gott zu tun haben. Dass er ein Wort sagen kann und alles ist anders. Er ist nicht einfach nur der beste Freund. Jesus Christus ist auch unser bester Freund, unser treuster Freund, ja. Aber er ist auch der gerechte Richter. Er ist auch der, der über allem steht, vor dem Sünde nicht bestehen kann. Er ist auch der, der heilig ist und Gerechtigkeit übt. ist auch der, der Rechenschaft von uns fordert, sogar über jedes unnütze Wort. Und wenn wir denken, wir sind doch rechtschaffen, wir leben gerecht und so weiter, dann müssen wir uns nur solche Bibelverse bewusst machen, dass wir Rechenschaft ablegen müssen über jedes unnütze Wort. Und dann merken wir, dass es keinen Tag gibt, wo wir wirklich ganz rechtschaffen sind. Ich bin hundertprozentig sicher, es sei denn, wir sprechen einen Tag überhaupt nichts, dass wir sonst jeden Tag irgendein unnützes Wort sagen. Und auch wenn wir ganz stumm wären, die unausgesprochenen Worte, die zwar nicht über unsere Stimmbänder und unsere Lippen kommen, aber in unserem Kopf drehen, die reichen auch schon. Wir merken, wie sehr wir Gnade brauchen. Wie sehr wir die Gnade unseres Herrn Jesus Christus brauchen. Und das soll uns gottesfürchtig machen. Es war ein Mann, der hieß Hiob, der war fromm und rechtschaffen, gottesfürchtig und mied das Böse. Können wir auch so gekennzeichnet und beschrieben werden? Haben wir die Erlösung durch unseren Herrn Jesus Christus ganz konkret und persönlich angenommen, die Neugeburt empfangen, das neue Leben mit Jesus Christus begonnen, gereinigt durch das Blut Jesu Christi, neu gemacht, mit der Gewissheit der Sündenvergebung, der Gewissheit des Heils, der Gewissheit, dass er uns gerecht gemacht hat. Dass wir nicht aus uns selber, nicht aus unseren Werken oder nicht aus unserem eigenen Wirken heraus rechtschaffen sind, sondern gerecht gemacht durch Jesus Christus. Dass wir als Kinder des Lichts leben, als Menschen, die mit dem Herrn unterwegs sind. Und ihr Leben auf ihn ausrichten. Fromm, aus der Gemeinschaft mit Jesus Christus heraus, rechtschaffen, gerecht gemacht durch das Lamm Gottes. Gottesfürchtig im Bewusstsein, wir leben nicht uns selber, sondern für und mit unserem Herrn. Unser Leben soll ihm geweiht sein und das Böse meidend. Dass wir jeden Lebensbereich unter den Gehorsam Jesu Christi stellen und uns fragen, stehen wir in Übereinstimmung mit dem Wort Gottes? Kann der Herr wirklich Herr in unserem Leben und in jedem Lebensbereich sein? Thank you. Das war die Grundlage von Hiob. Und wir lesen, dass er ein sehr gesegnetes Leben hatte. Verse 2 und folgende zeigen, er hatte sehr vieles, das Werk seiner Hände war gesegnet, war sichtbar vor vielen Menschen. Man könnte sagen, ein typisches Zeichen dafür, der Segen des Herrn macht reich ohne Mühe, wenn wir fromm und rechtschaffen und gottesfürchtig sind und das Böse meiden, dann geht's uns gut. Dann leben wir mit Erfolg, dann bringen wir es zu etwas. Wenn das Buch Hiob mit Kapitel 1, Vers 5 fertig wäre, dann wäre das so richtig. Aber gerade das Buch Hiob und gerade das Gesamtzeugnis der Heiligen Schrift zeigt uns, dass der Herr segnet. Aber dass er nicht immer so segnet, wie wir es uns mit unseren menschlichen Vorstellungen vor Augen führen und wünschen. Aber dass er uns segnet. Dass nichts und niemand uns von seiner Liebe scheiden kann. Nichts und niemand uns aus seiner Hand reißen kann. Und das wollen wir uns bewusst halten, gerade wenn es jetzt dann um die nächsten Kapitel geht. Wir bleiben aber noch einen Moment bei Phase 1, bei der ersten Etappe. Also Hiob, er war fromm, rechtschaffen, gottesfürchtig, mied das Böse, hatte Erfolg, es ging ihm gut, er hatte ein richtig schönes Leben. Wir lesen aber, dass in den Versen 4 und 5, dass da doch eine gewisse Sorge bei Hiob war. Nämlich, wie so häufig bei Eltern, seine Kinder. Die Sorge, die er hatte, war, die Kinder machten Party, da ging so richtig die Post ab offensichtlich. Und Hiob, wenn die Tage des Mahles um waren, sandte Hiob hin und heiligte sie und machte sich früh am Morgen auf und opferte Brandopfer nach ihrer aller Zahl. Denn Hiob dachte, meine Söhne könnten gesündigt und Gott abgesagt haben in ihrem Herzen. So tat Hiob alle Zeit. Er gab ein gutes Beispiel. Er lebte nach dem Willen Gottes. Aber das kam bei der nächsten Generation nicht so ganz an. Offensichtlich die Söhne und Töchter Hiobs, sie genossen das Leben, sie genossen auch den Luxus, den die Familie hatte. Sie machten Partytime und ja, freuten sich so richtig dran. Hiob erkannte die Gefahr. Ich bin überzeugt, dieser fromme, rechtschaffene, gottesfürchtige und das Böse meidende Hiob hatte auch seine Söhne und Töchter darauf angesprochen, hatte mit ihnen darüber geredet, hatte ihnen das gezeigt. Aber seine Worte erreichten ihr Herz offenbar nicht so ganz. Er hatte nämlich die offensichtlich begründete Befürchtung, dass sie Gott absagen könnten in ihrem Herzen. Dass ihnen das Äußerliche, das Materielle, die Partyzeit, Fun und alles Schöne wichtiger wird als die treue Nachfolge, als das mit ungeteiltem Herzen beim Herrn zu sein. Hiob erkannte die Gefahr und er machte sich Sorgen dafür. Was tat er? Er konnte nicht viel machen, als sie einfach Gott hinlegen. Und nach dem Alten Testament brachte er Opfer. Er tat alle Zeit. Er brachte Opfer. Und es ist noch ganz interessant, wenn wir das hören, wenn wir das lesen. Die Söhne und Töchter machten Party und dann, sobald es um war, sie wahrscheinlich noch ausschlafen mussten, weil sie so eine intensive Zeit hatten in ihrem Vergnügen. Hiob, früher morgen, machte sich auf und opferte für die 10, für jeden Einzelnen. Wir sehen die Last, die Hiob auf dem Herzen hatte, auch hierfür. Und auch die gewisse Not, die in der Familie Hiobs vorhanden war, wir kommen da später darauf zurück, auch bezüglich seiner Ehe, die Not, die er hatte. Hiob, äußerlich gesehen, war zwar alles in Ordnung scheinbar, aber innerlich sah Hiob die Gefahr der, man könnte modern ausgedrückt sagen heute, der Verweltlichung mitten in seiner Familie. Obwohl Hiob klar Stellung nahm, obwohl Hiob klar das Vorbild zeigte, was konnte er tun? Er legte das dem Herrn hin und er anbefahl sie dem Opfer und brachte für sie Opfer. Natürlich, änderte das nicht einfach das Problem. Aber das war das, was Hiob machen konnte. Es kann sein, dass auch wenn scheinbar alles rund läuft, auch wenn scheinbar alles gut geht, uns bestimmte Dinge oder uns bestimmte Situationen auch mit anderen Menschen beschäftigen, belasten. Und wir uns vielleicht sogar unfähig fühlen, genügend Einfluss zu nehmen. Wir erkennen oder leiden darunter, dass Menschen nicht ungeteilt in der Nachfolge stehen. Menschen, die uns wichtig sind, die uns lieb und teuer sind, aber nicht ungeteilt in der Nachfolge stehen. Was können wir tun? Hiob zeigt es uns. Zwei Dinge. Hiob zeigte mit seinem Leben, was Nachfolge bedeutet. Und auch mit seinen Worten, so kennen wir Hiob. Und er legte sie dem Herrn hin. Es gab einen Punkt, da brachte es gar nichts, wenn er einfach auf sie reinhämmerte. Er konnte nichts anderes tun, als diese Not, diese Situation dem Herrn hinlegen und sich auf das Opfer vor Gott stützen. Wie wichtig ist es auch, dass wir auch gerade in Situationen, auch mit Menschen, wo wir nicht mehr weiterkommen, sie Jesus Christus hinlegen und einfach den Herrn und seine Erlösungstat preisen und ihn anrufen.
Selig gewiss, Jesus ist mein, nun kann erst richtig des Lebens mich freuen. Der Bild des Himmels ewig beglückt, wie schon der Vorspann ordentlich entzückt. Dies ist mein ewiger Jubelgesang, Jesum mich preist mit freudigem Drang. Dies ist mein
Über Hiob heißt es nicht nur, dass er fromm und gottesfürchtig war, rechtschaffen und das Böse mied, sondern dass er auch vor Gott besonders wertvoll war. Wir erkennen die Liebe Gottes. Wir erkennen, wie Hiob dem Herrn am Herzen lag. In den folgenden Versen. Kapitel 1, Vers 8. Der Herr sprach zum Satan: Hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Es sind verschiedene Verse, die uns schwer verständlich sein können im Buch Hiob. Ich würde zu weit führen und es wäre der Grund für eine Bibelfreizeit mal, das gründlich zu betrachten miteinander. Zum Beispiel die Gottessöhne, die vor Gott kamen und der Satan, der da auch plötzlich vor Gott erscheint und Hiob verklagt und so weiter. Ganz spannende Zusammenhänge, die wir heute aber nicht weiter vertiefen können. Nur so viel. Satan, der umhergeht wie ein brüllender Löwe, ist auch hier zugegen und sagt vor Gott, ja klar ist Hiob so fromm und rechtschaffen, natürlich, weil es ihm so gut geht. Weil es ihm so gut geht, deshalb folgt er dir nach. Er macht hier einen direkten Zusammenhang. Hiob geht es gut, darum hat er dich lieb. Darum folgt er dir nach. Wir kommen zur zweiten Phase. Der Prüfung Hiobs, besonders jetzt in äußerlicher Hinsicht. Und Gott sagt dann, okay, du kannst ihn prüfen. Gott lässt zu und lässt dem Satan so weit freie Hand, dass er Hiob alles wegnehmen darf. Ihm selber aber kein Leid antun, aber ihm alles wegnehmen darf. Das sind einige ganz schwierige Punkte, die wir wie folgt ansprechen wollen. Zum einen, wie bereits erwähnt, der direkte Zusammenhang, das Verklagen Satans in die Richtung, ihm geht's gut, darum folgt er dir nach. Heute wird dieser Zusammenhang auf Schritt und Tritt in der Christenheit auch hergestellt, aber umgekehrt. Folge ihm nach, folge Jesus nach, dann geht's dir gut. Dieser Zusammenhang ist teuflisch. Das ist eine teuflische Überlegung. Folge Jesus nach, dann geht's dir einfach gut. Und dann kommen Schwierigkeiten, Nöte, Prüfungen und dann kommen viele Leute in große Konflikte, in große Anfechtungen und Nöte und denken, der Herr hat mich nicht mehr lieb. Er hat mich verlassen und so weiter. Wir folgen Jesus nach, nicht einfach nur, damit es uns gut geht, sondern wir folgen Jesus nach, weil Jesus Christus uns erlöst und teuer erkauft hat. Weil er für uns einen Platz im Himmel bereit hat. Weil es um unser Seelenheil, um das ewige Leben geht. Wir folgen Jesus nach, weil er der König aller Könige ist. Und es ein Vorrecht und eine Ehre ist, ein Gnadengeschenk, dass wir ihm, der über allem steht, überhaupt nachfolgen und dienen dürfen. Deshalb folgen wir Jesus nach. Nicht damit es uns einfach gut geht. Wäre Hiob ein Nachfolger Gottes gewesen, weil es ihm gut geht, dann spätestens hier in diesem Moment hätte Hiob gesagt, okay, Gott hat mich offensichtlich verlassen, er hat mir das jetzt alles genommen, ich will nicht mehr. Soll er selber schauen. Und der Teufel hätte gesiegt. Worauf ist unser Glaube gegründet? Worauf ist unsere Nachfolge gegründet? Haben wir noch irgendwo diese, man kann es nicht anders sagen, teuflische Verknüpfung? Ich folge Jesus nach, damit es mir gut geht. Oder folgen wir Jesus nach um seinetwillen, weil er Gott ist? Folgen wir Jesus nach, weil wir gar nicht anders können, als seiner Liebe zu antworten, als uns ganz ihm zu weihen, zur Verfügung zu stellen? Merken wir den Unterschied bei der Blickrichtung? Wenn wir Jesus nachfolgen, damit es uns gut geht, dann geht es schlussendlich um uns selber. Wir suchen eigene Vorteile. Wir machen das eigentlich nicht für Gott, sondern für uns selber, dass es uns gut geht. Wenn wir aber Jesus nachfolgen, um seinetwillen, um seines Namens willen, dann ist er im Mittelpunkt, dann ist er das Zentrum. Nachfolge mit dem Ziel einer materiellen oder irdischen oder persönlichen Bereicherung wird Schiffbruch erleiden. Wenn Anfechtungen kommen und so weiter, irgendwann mal werden wir zusammenklappen. Nachfolge aber, die gegründet ist darauf, dass wir dem Namen, der über allen Namen steht, die Ehre geben wollen, um Jesu willen ihm nachfolgen. Weil er gesagt hat, folge mir nach, egal was das mit sich bringt. und bereit sind, das Kreuz auf uns zu nehmen, ihm nachzufolgen, bereit sind für jeden Weg, dann erleben wir, dass der Herr uns durchträgt. Dann können wir wie Paulus sagen, ich kann hoch sein, ich kann tief sein. Ich kann Fülle, Überfluss haben oder ich kann Mangel leiden. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Dann erleben wir die Kraft Gottes, ganz besonders auch die innere Kraft, die der Herr uns schenkt, auch in äußerst schwierigen Situationen. Zweiter Punkt in dieser zweiten Phase. Satan verklagt Hiob. Satan verklagt auch uns. Wir haben Jesus Christus, der für uns eintritt, der für uns einsteht. Hiob hatte von dem allem eigentlich nichts mitbekommen, dass Satan ihn verklagt. Wie schön und wie gut ist es, dass auch wir nicht alle Anklagen und Verklagungen weder von Menschen noch vom Teufel selber mitbekommen. Aber wir wollen uns bewusst sein, wir brauchen Gottes Schutz. Wir brauchen den Fürsprecher. Und wie schön ist es zu wissen und Jesus Christus als unseren Fürsprecher vor dem Thron Gottes zu haben, der für uns eintritt, wenn der Teufel uns verklagt. Der für uns eintritt, auch wenn wir selber uns verklagen. Der treu ist, sogar dann, wenn wir untreu sind. Das soll uns dankbar machen. Das soll uns mit Anbetung erfüllen. Und dann der dritte Punkt in dieser zweiten Phase, etwas schwierig zu verstehen. Gott erlaubt Satan, dass er Hiob alles wegnimmt. Gott lässt das zu. Und es gibt gerade im Buch Hiob einige Abschnitte, die können uns mit unserem menschlichen Hirn einen richtigen Knoten ins Gehirn produzieren. Zum Beispiel in Kapitel 2, Vers 10, wo Hiob sagt, haben wir Gutes empfangen von Gott und sollten das Böse nicht auch annehmen? Das Böse von Gott annehmen? Das von Gott kommt? Kann von Gott Böses kommen? Kann Gott Böses überhaupt zulassen? Das sind Fragen, da haben sich schon während vielen Jahrhunderten Theologen die Köpfe heiß geredet und auch eingeschlagen gegenseitig teilweise. Wir könnten das etwas weiter vertiefen, auch hier. Es führt zu weit, als dass wir das in diesem Rahmen, in diesem Gottesdienst vertiefen können. Aber so viel sei gesagt, wir können nicht alles verstehen. Unser menschliches Gehirn ist begrenzt. Und gerade das Buch Hiob zeigt uns das, wie klein unser Kopf doch ist. Und wir wollen den allmächtigen Gott einfach sehen. Ihm die Ehre geben und ihn vor Augen haben, auch wenn wir nicht alles verstehen. Hier wird uns aber als dritter Punkt klar gezeigt, Gott lässt zu, dass Hiob geprüft wird. Gott lässt, anders gesagt, feindliche Angriffe, teuflische Angriffe zu. Wer uns antastet, tastet den Augapfel Gottes an. Es kann kein Haar von unserem Haupt fallen, ohne dass es nicht von Gott zugelassen ist. Wir meinen manchmal, der Teufel ist so aktiv, dämonische Mächte sind so stark und so weiter und machen uns vielleicht sogar Sorgen oder haben Angst davor. Als Kinder Gottes, als Menschen, die Jesus Christus als ihren Erlöser und Herrn angenommen haben, stehen wir unter dem Schutz Gottes. Und nichts kann an uns herantreten, es sei denn von Gott zugelassen. Warum lässt Gott dann so Schweres zu? Warum lässt er diese Krankheit zu? Warum lässt er jene Schmerzen zu? Warum lässt er jenes Leid zu? Warum? Wir greifen etwas vor, am Schluss von Buch Hiob, wer sind wir, dass wir mit Gott rechten? Auf diese Frage nach dem Warum gibt es häufig keine Antwort. Aber die Aussage, ich weiß, dass mein Erlöser lebt und das genügt. Ich weiß, dass Jesus Christus mich liebt. Er hat es bewiesen, er hat sich ganz für mich gegeben, am Kreuz sein Leben für mich gelassen, sein Blut für mich vergossen. Und was er zusagt, das hält er gewiss. Und das genügt. Wenn er zusagt, ich bin bei dir. Wenn er zusagt, ich habe dich erlöst. Wenn er zusagt, nichts und niemand kann dich aus meiner Hand reißen, von meiner Liebe scheiden. Dann genügt das. Dann kann der Feind umhergehen wie ein brüllender Löwe, kann toben, kann fauchen, kann uns angreifen. Aber der Herr steht darüber. Und wir wissen, der Teufel hat nicht mehr Macht als dass der Herr zulässt. Und das genügt. Das gibt uns Sicherheit und Ruhe, auch in Angriffen, auch in Schwierigkeiten. Das gibt uns eine Gelassenheit, eine Geborgenheit, auch dann, wenn wir meinen, es geht nicht mehr weiter. Gott kann auch in unserem Leben Schwierigkeiten und Angriffe zulassen. Kann zulassen, dass der Feind sich aufmacht. Er kann das zulassen. Nicht, weil er uns nicht liebt, nicht, weil er nicht zu seinem Wort steht, sondern weil er uns noch weiterführen will, sondern weil er uns noch näher zu sich ziehen will, sondern weil er uns noch mehr seine Herrlichkeit offenbaren will und auch unseren Glauben reinigen will. Gerade in solchen Situationen merken wir dann, ob wir nur einen Schönwetterglauben haben oder einen Sonntagsglauben, oder ob wir einen Alltagsglauben haben, der im Alltag wirkt. Einen Allwetterglauben, der auch wenn es stürmt und tobt, wirkt und am Herrn festhält und nicht sich darauf stützt, ja, wenn ich dem Herrn nachfolge, dann ist immer alles Sonnenschein und alles immer gut. Liest dann mal den zweiten Teil von Kapitel 1, was da aufeinander kam. Ein, wie man sagt, Schicksalsschlag nach dem anderen lässt sich kaum aushalten beim Lesen. Schon nur das Lesen lässt einem fast verzweifeln. Kaum kam die erste Hiobsbotschaft, wie man in unserem Sprachgebrauch sagt, kommt schon die zweite Hiobsbotschaft. Hiob hatte eine Hiobsbotschaft nach der anderen erlebt. Davon kommt übrigens dieser Ausdruck in der deutschen Sprache. Ein Schlag nach dem anderen.
Beim Erleben der tiefsten Stunden ist mein liebender Heiland mit mir. Wenn vor Schmerz Herz und Seele beben, ist mein tröstender Heiland. Mein tröstender Heiland da. Wenn ich schau auf das Kreuz meines Heilands, wie voll Schmerz er die Sünden trug, kann ich einst nur vor Staunen schweigen. Mein Heiland, wie gut bist du. O mein Heiland, wie gut bist du. Wenn Gott in dem Sohne erlitten, hat auf Nägeln und Dornen den Tod, sollten wir dann auf Rosen gehen und nichts wissen von Leid und Not. Nichts wissen von Leid und Not. Er geht mit in die tiefsten Stunden. Er versteht ja und weint dort mit mir. Raff dich auf, meine Seele, und lobe über alles, mein Herr, bist du. Über alles, mein Herr, bist du. Nicht allein gelassen, mein Erlöser, du bist mit mir. Es kann keiner mich so verstehen, keiner trägt meine Last wie du, keiner trägt meine Last wie du. Keiner trägt meine Last wie du.
Da stand Hiob auf, Vers 20. Und zerriss sein Kleid und schor sein Haupt und fiel auf die Erde und neigte sich tief. Alles ist verloren. Auch seine Kinder sind umgekommen. Alles ist kaputt. All seine Besitztümer sind weg. An einem einzigen Tag. Und sprach: Warum, Herr? Warum lässt du das zu? Was soll das eigentlich? Nein, er sagt: Ich bin nackt von meiner Mutter Leibe gekommen. Nackt werde ich wieder dahin fahren. Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gelobt. In diesem allen sündigte Hiob nicht und tat nichts Törichtes gegen Gott. Kapitel 1, Vers 21 und 22. Hiob hatte alles verloren. Er konnte es nicht verstehen, das ging nicht in seinen Kopf rein. Und er wusste auch nicht, warum lässt Gott das zu. Aber er hat einfach gesagt, der Herr hat's gegeben. Und er sagte sogar konkret, der Herr hat's genommen. Er sieht dahinter, dass es vom Herrn kommt, auch das Genommensein. Gelobt sei der Name des Herrn. Also auch hier interessant, er sagt nicht, der Herr hat's gegeben, aber der Teufel ist jetzt halt so stark gewesen. Sondern er weiß sich als Gottesknecht in der Hand Gottes. Und er weiß nicht, der Teufel hat Anrecht über sein Leben, sondern der Herr. Nicht der Teufel kann ihn herumkommandieren und sein Leben bestimmen, sondern der Herr. Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen. Mein Leben liegt in Gottes Hand. Wenn der Herr es gegeben hat, wunderbar. Wenn der Herr es genommen hat, okay. Trotzdem und gerade auch dann, der Name des Herrn sei gelobt. Wie ist unsere Einstellung? Wer steht hier im Mittelpunkt? Bei dieser Aussage nicht Hiob und seine Situation, sondern der Herr, der es gegeben hat, der es genommen hat, dessen Name gelobt sein soll. Ist unser Glaube wirklich auf Jesus Christus ausgerichtet? Lassen wir ihn Herrn sein in unserem Leben, in jedem Lebensbereich? Lassen wir ihn Herrn sein oder nicht? Drehen wir doch noch irgendwie um uns selber? Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen. Gelobt sei der Name des Herrn. Wenn der Herr etwas gibt, das nehmen wir gern. Freuen uns darüber. Und wenn der Herr es nimmt? Manchmal sind wir wie Hunde. Habt ihr schon mal einem Hund einen Knochen gegeben? Der nimmt ihn gern. Und dann, wenn man den Hund den Knochen wieder nehmen möchte, beginnt er zu knurren. Beginnt er, sein anderes Gesicht zu zeigen. Manchmal sind wir solche Hunde. Wir nehmen den Knochen gern und wenn er wieder genommen würde, dann beginnen wir zu knurren oder zu murren und sind unzufrieden und beginnen zu hadern gegen Gott. Haben wir einen Hundeglauben oder einen Glauben als wahre Nachfolger? Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen. Gelobt sei der Name des Herrn. Mitten im Leid sagt Hiob, der Name des Herrn sei gelobt. Mitten im Leid geht es ihm darum, dass er den Namen des Herrn preist, dass er Gott die Ehre gibt. Er hat damit gezeigt, und wir bekommen damit einen Einblick auch, worum es ihm ging, als es ihm noch materiell gesehen gut ging. Auch mit seinem materiellen Gütern wollte er den Herrn loben. Und er erkannte, ob ich jetzt viel habe oder gar nichts mehr habe, gelobt sei der Name des Herrn. Mein Leben ist dazu da, soll dazu dienen, dass ich den Namen des Herrn lobe. Ob ich jetzt viel habe oder nichts. Wenn ich nichts habe, dann habe ich nichts, aber ich kann trotzdem den Herrn loben. Wenn ich viel habe, dann setze ich es nicht für mich selber ein oder wie seine Kinder für Partytime einfach, sondern um den Namen des Herrn zu loben. Hiob, obschon er vermögend gewesen war, er hing nicht sein Herz daran. Er hing nicht sein Herz an Äußerlichkeit. Ich bin überzeugt, wir alle haben schon Situationen in unserem Leben erlebt, wo wir uns gefreut haben über Dinge, die uns der Herr gegeben hat. Und dann vielleicht etwas von uns genommen wurde und wir begannen unzufrieden zu sein. Denkt daran, wenn ihr das letzte Mal zum Beispiel Schmerzen gehabt habt. Rückenschmerzen, Kopfschmerzen, irgendetwas, was zwickt und so weiter. Freut euch darüber, je älter man wird, desto mehr kommt das. Und gibt es irgendetwas, was zwickt und knackst und überhaupt? Der Herr hat es gegeben, auch die Gesundheit, auch die Kraft. Der Herr hat es genommen. Loben wir den Herrn trotzdem oder beginnen wir zu klagen und zu jammern und zu hadern? Oh, mir tut das weh, oh, das ist so schlimm und dort ist etwas schlimm. Sind wir bereit für jeden Weg auch hierin? Es ging weiter. Die Prüfung war noch nicht zu Ende. Satan verklagt hier wieder und sagt, ja, ja, klar, er hat jetzt zwar nichts mehr, aber ihm selber durfte ich ja nichts machen. Aber wenn er dann Schmerzen hätte, wenn es ihm an den Körper ginge, dann würde er dir absagen. Dann würde er dir nicht mehr nachfolgen. Der Herr sprach zu dem Satan, siehe da, er sei in deiner Hand, doch schone sein Leben. Gott erlaubt Satan, dass Satan ihn mit Geschwüren, mit schlimmen Krankheiten, mit schwerem Leid, körperlichem Leid angreift. Das Leid, die Krankheiten, von wem kamen die? Die kamen von Satan. Satan hatte ihm all das angetan. Aber es war von Gott zugelassen, von Gott erlaubt. Ein ganz wichtiger Punkt auch für uns. Wenn der Teufel uns angreift, wenn Krankheitsmächte uns hart zusetzen beispielsweise, als Kinder Gottes wissen wir, der Herr steht darüber. Und es kann uns nichts geschehen, außer dass der Herr es zulässt. Und wir wissen, er bewahrt unser Leben. Er bewahrt uns das ewige Leben. Auch wenn unser äußerer Leib verfällt, der Herr stärkt uns, bewahrt uns und hilft uns, führt uns zum Ziel.
Oh,
Soweit der erste Teil der Live-Aufnahme einer Predigt von Pfarrer Samuel Schmid. Die Fortsetzung dieser Predigt hören Sie heute in einer Woche zur selben Zeit.
Ich weiß, dass mein Erlöser lebt, denn er gibt Kraft in dieser Zeit. Die Erde in seiner Hand erhält, wie groß bist du, o Gott, im Streit. Drum, wenn die Welt auch lockt und lacht, voll Sehnsucht dir das Herz macht, so gehe doch mit Jesus hier. Bald kommt der wunderbare Tag. So gehe doch mit Jesus hier. Bald kommt der wunderbare Tag. Es ist so herrlich wunderbar, ich stehe und staune stets aufs Neu, dass er für mich auf Erden kam und litt und starb aus Lieb und Treu. Drum, wenn die Welt auch lockt und lacht, voll Sehnsucht ihr das Herz macht, so gehe doch mit Jesus hier. Bald kommt der wunderbare Tag. So gehe doch mit Jesus hier. Bald kommt der wunderbare Tag. Weiß, mein Jesus kommt ja bald, die Stunde naht, das Leben flieht. Bald steh ich, wo nur alles strahlt, wo rauschend tönt das neue Lied. Drum, wenn die Welt auch lockt und lacht, voll Sehnsucht dir das Herz macht, so gehe doch mit Jesus hier, bald kommt der wunderbare Tag. So gehe doch mit Jesus hier, bald kommt.